Freue mich sehr, hier zu sein. Es war sehr spannend, heute Morgen zu sehen, als die Leute so tropfenweise reingekommen sind. Wir waren etwas früh da. Meine Frau hat die Angewohnheit, eher früher zu sein als etwas zu spät. Und darum konnten wir da so beobachten, wie ihr reingekommen seid und einander begrüßt habt, einander ermutigt habt, ein paar Gedanken ausgetauscht habt, nachgefragt, wie es geht und so. Und ich sage das deshalb, weil das auch ein essentieller Teil eigentlich des Lebens der Gemeinde ist. Wir sind nicht nur hier, um Predigten zu hören, wir sind nicht nur hier, um die Bibel zu lesen und irgendwelche Belehrungen aufzunehmen, sondern wir sind auch füreinander da. Und manchmal braucht jemand eine Umarmung, eine Ermutigung, einen Zuspruch. Oder man freut sich einfach über irgendein Erlebnis, einen Erfolg, den jemand feiern kann und hat Anteil aneinander. Und ich möchte euch sehr ermutigen, das auch immer wieder zu pflegen, eben als auch einen ganz wichtigen Teil des Gemeindelebens. Wenn die Gemeinde noch nicht so wahnsinnig groß ist, geht das noch viel einfacher. Manchmal, wenn Gemeinden so 200, 300 Leute oder noch mehr haben, wird es plötzlich sehr unpersönlich. Das ist eine Gefahr. Und bei euch ist es ja so, dass ihr diesen Teil des Aspekts des Christenlebens ganz, ganz bewusst immer wieder pflegen könnt. Ich wünsche euch auch dazu viel Kraft und auch viel Segen, den ihr bekommen könnt. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen heute Morgen. Ein 12-jähriger Junge konnte mal nicht einschlafen, das gibt es nicht nur bei 12-Jährigen. Und dann ging er ans Fenster und schaute hinaus in die sternenklare Nacht und sah so diesen Teil des Universums und plötzlich packten ihn ein paar ganz eigenartige Gedanken und er sagte sich, was geschieht, wenn wir jetzt hier mal die Erde wegnehmen würden und was geschieht, wenn wir alle Sterne wegnehmen würden und das Universum wegnehmen würden, wo würden wir hingehen, was würde eigentlich übrig bleiben und wo kommt denn das alles her, was wir hier haben, diese Sterne und das Universum und die Erde und die Pflanzen und die Tiere und die Menschen. Und was diesen Jungen so beschäftigte, das sind Gedanken, die uns Menschen in der Regel mindestens auch einmal im Leben beschäftigen. Woher kommt dieses ganze Universum? Woher komme ich? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Was soll es überhaupt hier auf dieser Welt zu sein? Und das sind die existenziellen Fragen, nennt man die, die eigentlich jeder Mensch hat, auch wenn viele Menschen diese Fragen verdrängen. Ich lasse mal einen Artikel von einem Dr. Hugh Moorhead, der war an einer Universität Professor und er hat mal den Gedanken gehabt, er könnte seine Kollegen ziemlich weltweit anschreiben mit der Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und dann das zusammenfassen und daraus ein Buch machen, was er denn auch gemacht hat. Nur die Antworten, die er bekam, waren sehr, sehr ernüchternd. Die meisten sagten, das kann man kaum wissen. Sie äußerten ihre persönlichen Vermutungen oder stellten so provokative Gegenfragen. Warum fragst du das? Hast du eine Antwort darauf? Und das zeigt uns, dass wenn wir diese Antwort suchen, warum gibt es dieses Universum, warum leben wir Menschen, warum gibt es das Leben, dass wir die Antwort nur dann bekommen können, wenn wir zurückgehen zum Erfinder dieses Universums oder eben zum Schöpfer dieses Universums. Und der Glaube an Jesus ist so vielfältig und unter anderem klärt auch der Glaube innerhalb der Voraussetzungen, die uns die Bibel gibt, ganz klar und intellektuell aufrichtig, woher dieses Leben kommt und warum es ein Universum gibt. Nun, bevor du abschaltest und denkst, ich bin hier in eine Predigt gekommen und nicht in eine philosophische Vorlesung, möchte ich dir doch sagen, dass diese Frage sehr, sehr wichtig ist für die Ruhe und die Geborgenheit, um in dieser Welt auch schwierige Situationen zu meistern. Anna hat mich gerade darauf hingewiesen, wir haben mal einen waren bei einer christlichen Veranstaltung, wo eine sehr aufgeschlossene und offene und kommunikative Frau erzählt hat, wie sie Jesus kennengelernt hat. Sie ist, glaube ich, immer noch Pudelzüchterin und so. Und die hat gesagt, bei mir war so, mein Sohn, irgendwie 8, 10 Jahre, kam eines Tages zu mir und hat gesagt, warum leben wir überhaupt? Und sie hat gesagt, ich habe mir diese Frage gar nicht gestellt. Und als er mir diese Frage stellte, wusste ich, ich kann ihm nicht antworten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und das hat mich auf die Reise geschickt, diese Frage zu beantworten und letztlich dahin zu kommen, dass ich mir selber eine Antwort suchen musste. Und sie landete dann bei Jesus mit einer sehr langen Geschichte, mit auch Kontakten wieder zu Menschen, die Christen waren. Und darum ist es sehr gut, dass wir diese Frage nicht ausblenden. Ich möchte einen Text lesen vom Erfinder dieses Universums. Aus einem Buch, das wir vielleicht nicht so oft lesen, aus dem Alten Testament, aus dem Buch Prediger. Und es sind 3 wunderschöne Verse. Gott hat alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Prediger 3, ab Vers 11. Überdies hat er den Menschen eine Vorstellung von der Ewigkeit eingegeben. Andere Übersetzungen sagen, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt, dass der Mensch das Werk, das Gott gemacht hat, nicht von Anfang bis Ende begreifen kann. Ich erkannte, dass sie nichts Besseres zustande bringen, also die Menschen, als sich freuen und Gutes tun im Leben. Und wenn irgendein Mensch bei all seiner Mühe isst und trinkt und Gutes genießt, ist das auch ein Geschenk Gottes. Ich habe erkannt, alles, was Gott tut, ist unabänderlich für alle Zeiten. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. So hat es Gott eingerichtet, damit wir in Ehrfurcht zu ihm aufschauen. Ich möchte hier etwas Kleines einfügen. Wir haben nicht Antworten auf alle Fragen. Meine Frau ist Spezialistin, Fragen zu stellen, wenn sie dann wieder daherkommt und sagt, darf ich eine theologische Frage stellen? Dann weiß ich, jetzt kommt wieder eine von diesen Fragen, auf die wir wirklich keine Antwort haben. Und das macht uns manchmal irgendwie ungeduldig oder macht uns nervös oder bringt uns vielleicht zu einem Zweifel. Und endlich habe ich die Bibelstelle gefunden, die mir immer im Kopf war, weil sie immer wieder gefragt hat, habe ich gesagt, es gibt eine Bibelstelle, die darauf eine Antwort gibt. Und die ist im 5. Mose, glaube ich, irgendwie 29 oder so. Und dort heißt es, die Geheimnisse gehören Gott. Aber alles, was er offenbart hat, ist für seine Kinder und die Kinder ihrer Kinder für die Ewigkeit. Also, Gott hat uns nicht alles gesagt. Und es gibt wirklich Fragen, da haben wir keine Antwort. Ich könnte jetzt 2, 3 nennen, auch aus der Theologie, wo die großen Theologen über Jahrhunderte sich den Kopf darüber zerbrochen haben. Aber er hat uns das Wesentliche geoffenbart und das ist der entscheidende Punkt. Er hat uns die Dinge offenbart, die wir brauchen, um ein Leben zu leben, das lebenswert ist, ein Leben zu leben, das wir teilen können, ein Leben zu leben, das hält und verhält, würden wir auf Schweizerdeutsch sagen, wenn es auch um uns windet und stürmt oder in unserem persönlichen Leben schüttelt. So viel hat er uns geoffenbart. Es war schön, wie du gesagt hast, von dieser Frau heute Morgen, nicht, die ihr besucht habt, dieser Oma. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt. Das ist ein tiefes Urvertrauen. Und Gott gibt uns die wichtigsten Antworten. Er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Er hat uns gesagt, dieses Leben auf dieser Welt ist nicht alles. Und wir haben einen Link zu einer tieferen Dimension als die Dimension, die wir hier auf dieser Welt leben. Er hat uns aber klar gesagt, warum wir hier sind. Und das im großen Gegensatz zu dem, was heute viele Menschen glauben. Viele Menschen glauben, dass wir aus Evolution entstanden sind, aus einem unpersönlichen Universum, aus irgendeinem kleinen, einer kleinen Zelle, die sich da mal multipliziert und so weiter entwickelt hat über eine lange, lange Zeit. Und Gott sagt uns etwas ganz anderes. Er sagt, der Ursprung des Menschen ist von Gott selbst. Er war von Ewigkeit zu Ewigkeit, also dieser kleine Junge, der da rausgeschaut hat, gesagt, wenn wir alles wegnehmen. Ich weiß nicht, ob er dann zum Schluss gekommen ist und gesagt, ja gut, am Schluss steht dann einfach Gott und der hat was gemacht, oder? Und auch dieses Geheimnis hat uns Gott nicht total offenbart, aber er sagt, wir kommen, weil er uns wollte, weil er Menschen wollte, weil er den Menschen geformt hat, weil wir nicht ein Produkt von Zeit und Zufall sind, sondern gewollt von einem liebenden Gott, hineingestellt in eine Welt, die er damals perfekt gemacht hat. Aber weil Gott ein Gott der Liebe ist und Liebe nicht aus Zwang bestehen kann, hat er dem Menschen einen freien Willen gegeben und mit diesem freien Willen konnte er Gottes Wege gehen oder Gottes Wege nicht gehen. Und wir kennen die Geschichte aus den ersten Kapiteln der Bibel, dass der Mensch sich entschieden hat, diesen Weg nicht zu gehen und die Welt darunter gelitten hat, ja darunter leidet bis zum heutigen Tag. Und Gott den Menschen nicht zurückzwingt in die Gemeinschaft mit ihm, sondern ihm mit Offenbarung begegnet, mit Liebe umgibt und ihn zieht in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, um den es in unserem Leben letztlich geht. Denn wir wurden geschaffen für eine Ewigkeit, nicht nur für die Zeit. Und manchmal denkt der moderne Mensch vielleicht bei einer Beerdigung noch an den Aspekt der Ewigkeit. Möglicherweise nicht einmal dann. Ich habe viele Beerdigungen gehabt und auf dem Friedhof, auf dem Bremgartenfriedhof in Bern, ist in Stein gemeißelt. Ich weiß nicht, ob es immer noch dort ist, in der Nähe der Friedhofskapelle. Die Worte von Jesus Christus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, lebt, auch wenn er stirbt. Wunderbarer Vers. Ein Hinweis auf die Ewigkeit. Und Freunde, diese Ewigkeit, von der wir gelesen haben in Prediger 3, die in unserem Herzen ist, wenn wir die erfassen, wenn wir daran glauben, an diese Ewigkeit und beginnen mit dieser Dimension in unserem Leben zu leben, dann verändern sich unsere Werte. Wir denken anders. Andere Dinge werden wichtig als vorher. Es gibt mehr in diesem Leben als das Hier und Jetzt. Und die Bibel zeigt uns, dass wir auf dieser Welt die Entscheidung treffen, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Aus biblischer Perspektive ist es so, dass Gott sagt, komm und entscheide dich für das Leben in meiner Gemeinschaft. Und die Ewigkeit wird so aussehen, dass es eine Multiplikation ist, seiner Liebe, seiner Güte, seiner Vergebung, seiner Freude, seiner Kraft, der Gemeinschaft von hoher Qualität. Und wenn du dich nicht für ein Leben mit Gott entscheidest, ist die Ewigkeit eine Multiplikation von Sünde und Schuld und Bitterkeit und Unaufgeräumtheit und Leid. Das ist eine sehr harte Aussage, das ist mir klar. Aber wir können nicht Dinge ausblenden aus der Offenbarung Gottes, die uns unangenehm sind. Sie gehören eben auch dazu. Und wenn wir über diese Ewigkeit nachdenken, die in unser Herz gelegt ist, dann ist eben auch diese Perspektive sehr wichtig. Nun, wie leben wir mit dieser Ewigkeit, wie leben wir mit dieser Perspektive? Und wenn wir unser Leben anschauen oder auch die Menschen um uns herum anschauen, dann finden wir Menschen, die von Schuld getrieben sind. Sie haben Schuld auf sich geladen, vielleicht in der Vergangenheit, ich hätte vieles anders machen können, vielleicht habe ich eine Ehe zerstört oder ein Kind abgetrieben oder einfach nur Chancen verpasst oder einfach liederlich gelebt oder verantwortungslos gelebt. Und diese Schuld, die drückt sie. Man begegnet manchmal solchen Menschen, die einfach ihr Leben lang unter unvergebener, unbereinigter Schuld leiden. Und die christliche Botschaft ist wunderbar, denn sie sagt, Jesus kam, um zu vergeben und zu heilen. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet, lesen wir schon in Psalm 32. Es gibt echte Vergebung, es gibt echte Wiederherstellung. Weil es eine Dimension der Ewigkeit gibt, sorgt Gott auch dafür, dass die Probleme der Menschen echt gelöst werden. Und die Vergebung von Jesus ist nicht einfach, ja, denk nicht mehr dran, es war nicht so schlimm, sondern er zahlte einen Preis dafür. Er hat die Konsequenzen unserer Schuld getragen und vergeben. Andere Menschen, die werden von Wut und Bitterkeit getrieben. Und wenn ich diese Dinge so sage, dann musst du das nicht einfach jetzt abhäkeln und sagen, ja, ich bin Christ, das betrifft mich nicht. Ich kenne Christen, die von Wut und Bitterkeit getrieben sind. Die brauchen Heilung. Ich kenne Christen, die von mangelnder Vergebung geprägt sind. Die brauchen die Kraft Jesu in ihrem Leben. Das kann auch uns passieren, dass wir phasenweise wieder in solche Verhalten zurückfallen. Menschen, die an ihren Verletzungen festhalten, die nicht vergeben wollen, die in ihrem Herzen verbittern, die dieses Unrecht immer und immer wieder durchleben. Ich habe mal ein Bild gebraucht von den Kühen, nicht? Die lieben Kühe, ich liebe die Kühe, das sind sensationelle Wesen, was die alles leisten in ihrem Dasein. Aber die Kühe haben eine Gewohnheit, sie fressen Gras und dann legen sie sich hin und dann sind sie Wiederkäuer, nicht? Und manchmal kommen mir verbitterte Menschen vor wie Wiederkäuer. Also sie haben mal irgendeine Schuld oder ein Unrecht, das ihnen geschehen ist, runtergeschluckt. Und dann legen sie sich hin und dann holen sie es wieder rauf und dann kauen sie wieder mal so richtig drauf herum, oder? Weil sie keine Vergebung erlebt haben, weil sie nicht loslassen konnten, weil sie die Gnade Jesu noch nicht in Anspruch genommen haben für die Bereinigung dieses Unrechts, das Loslassen dieses Unrechts, diese Verbitterung, die ihr Leben letztlich kaputt macht. Denn der Hebräerbrief sagt, Verbitterung ist eine giftige Wurzel, die unser Leben zerstört. Dann gibt es Menschen, die sind von Angst getrieben und selbstverständlich gibt es immer wieder einen Grund, Angst zu haben. Wir leben in einer Welt, die viele Bedrohungen kennt und manchmal werden auch viele Bedrohungen produziert. Alarmismus ist angesagt heute, also irgendwelche Studien, die da produziert werden, lösen gerade einen Alarm aus und wir brauchen hier schon ein bisschen mehr Gelassenheit. Aber es gibt auch gerechtfertigte Angst, Menschen mit traumatischen Erfahrungen. Wir hatten eine Nachbarin, die hat den Zweiten Weltkrieg durchlebt. Und wir wohnten in Ittigen und da war Blaufen mit der Kaserne und so, wenn dann mal ein Schützenpanzer vorbeigefahren ist, die Frau ist durchgedreht. Weil all dieser Lärm hat sie erinnert an all dieses Leid und dieses Unrecht und den Tod und die Verletzungen und all das ist ihr wieder ganz real in den Sinn gekommen. Und Freunde, es gibt Ängste, Aber auch hier wieder, Jesus sagt so schön, das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt und diese Angst überwunden. Und an einer anderen Stelle sagt die Bibel, die Liebe, wenn wir die Liebe zu Jesus haben, ist sie stärker als jede Angst. Das heißt nicht, dass Angst nicht ein realer Bestandteil unseres Lebens sein kann. Aber die Angst wird uns nicht auffressen und die Angst wird nicht unser Leben dominieren, sondern die Liebe Gottes kommt und treibt diese Angst aus. Und dann gibt es noch etwas, von dem Menschen getrieben sind, die den Ewigkeitsbezug nicht leben, nämlich von materiellen Werten und materiellen Wünschen. Und auch hier wieder, Gott ist eigentlich nicht gegen materielle Werte. Der Punkt ist, ich soll mein Herz nicht dran hängen. Also die Bibel sagt, nicht das Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern sie sagt, die Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Die Gier nach Materiellem, nach mehr und immer mehr und immer mehr. Die Bibel sagt, wenn wir essen und trinken, ein Dach über dem Kopf haben, Kleider an unserem Leib und vernünftig leben können, ist das schon gut. Natürlich alles andere ist Sahne und haben wir auch gern noch ein bisschen Luxus und so, aber dieses unaufhörliche materielle Streben, mein Leben hat nur dann Wert, wenn nach der ersten Million die zweite kommt und nach der zehnten die zwanzigste, das ist ein Streben, das uns zerstört. Unser Wert hängt nicht am Besitz, sondern unser Wert hängt an den Beziehungen, wie ich am Anfang gesagt habe, die wir mit anderen Menschen haben, am Getragensein durch andere, die mit uns unterwegs sind und nicht zuletzt, oder soll ich so sagen, zuallererst an der Beziehung mit dem Erfinder dieser Welt, der weiß, wie diese Welt funktioniert und der weiß, was nicht funktioniert und der weiß, was den Menschen letztlich hält und zufrieden macht und was den Menschen letztlich in ein Hamsterrad treibt, indem er dreht und dreht und dreht und dreht, bis er tot zusammenbricht. Nun, was heißt das für uns, dass wir die Ewigkeit im Herzen haben? Es heißt zuallererst, dass wir zugeben, dass das Leben zeitlich begrenzt ist. Da könnt ihr sagen, ja, Max, du hast jetzt graue Haare und einen grauen Bart und bist schon ziemlich älter geworden, man sieht es dir auch langsam an und klar, wenn man älter wird, dann beginnen einem diese Gedanken zu beschäftigen, nicht? Dann denkt man mal so ein bisschen ans Ende des Lebens. Aber weißt du, ich bin noch keine 20 oder ich bin noch keine 30 oder noch keine 40, ist ja egal. Für mich ist diese Frage noch weit weg. Wirklich? Wirklich? Wer weiß denn, ob wir den nächsten Tag sehen? Und die Ewigkeit im Herzen haben bedeutet auch, fröhlich in dieser Gegenwart zu leben, im Bewusstsein, dass ich sehr schnell in dieser Ewigkeit ankommen könnte. Und weil das Leben eine begrenzte Angelegenheit ist, haben die Menschen so ihr Programm. Es gibt Leute, die erleben das Leben wie einen Zirkus, in dem das Programm immer wieder wechselt. Zuerst kommt der Seiltänzer, dann der Elefantendompteur, dann der Clown und so weiter. Und sie genießen einfach die Abwechslung in ihrem Leben und lassen sich so treiben. Bin gespannt, was mal als nächstes kommt und so. Es gibt Menschen, die erleben das Leben als eine Achterbahn, rauf und runter. Manchmal geht es gut, manchmal geht es schlecht, manchmal geht es wahnsinnig gut, manchmal fühlt man sich wie in der Hölle. Andere, die sehr privilegiert leben können, gut situiert, gute Möglichkeiten, erleben das Leben so wie eine Symphonie, so harmonisch. Da gibt es halt Disharmonie, aber sie löst sich am Schluss wieder auf und so. Es stimmt dann alles. Und einige erleben das Leben wie ein Karussell, oder? Nicht so ein Kinderkarussell. das so schön langsam dreht, wo man dann auch noch auf- und abspringen kann, sondern ein Karussell, das sich in einer Geschwindigkeit dreht, wo man nicht mehr abspringen kann. Und Freunde, dass wir die Ewigkeit im Herzen haben und das Ziel letztlich ist, dass wir diese Ewigkeit erreichen, deutet auch klar darauf hin, dass unser Leben eine Art Bewährungsprobe ist. Ich brauche jetzt dieses komische Wort, eine Art Bewährungsprobe. Wir entwickeln unseren Charakter. Wir werden beeinflusst von Faktoren außerhalb von uns. Wir müssen umgehen mit Situationen, die wir uns vielleicht nicht wünschen. Wir müssen lernen, Kraft zu schöpfen, auch dann, wenn wir uns sehr schwach vorkommen. Und Leben mit Jesus bedeutet eben auch, aus dieser Ewigkeit immer wieder die Kraft und die Inspiration und die Weisheit zu holen oder geschenkt zu bekommen, um in diesem Leben zu bestehen und in diesem Leben auch zu überwinden, auch Schicksalsschläge zu überwinden. 1. Korinther 10, das war lange Zeit mein Lieblingsvers, der sagt ja, bis jetzt hat euch nur menschliche Versuchung betroffen. Und jetzt kommt das, was denn zum Lieblingsvers gemacht hat. Gott aber ist treu, der wird euch nicht über euer Vermögen hinaus testen. Das heißt nicht testen, nicht über euer Vermögen hinaus versucht werden lassen, sondern zugleich mit dem Schicksalsschlag, mit der Problematik, mit der Versuchung, setz ein, was du willst, den Ausweg schaffen. Den Ausweg schaffen. Und das ist das Großartige. Dieser Bezug zur Ewigkeit hat den Anker in einer Quelle, aus der immer wieder genügend Kraft kommt, um in der Härte dieser Welt, die von Sünde geprägt und regiert wird, zu bestehen. Und das Leben, ich habe gesagt, ist beschränkt, begrenzt, ist eigentlich noch mehr. Aus Gottes Sicht ist das Leben eine Leihgabe. Er schenkt uns das Leben. Und wir können dieses Leben gestalten. Wir leben auch noch in einer doch noch sehr freien Zivilisation, wo wir sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten haben. Wir können es gestalten. Und Gott lieh Adam und Eva die Erde. Gesagt, hier ist sie. Er machte die Erde den Menschen untertan. Das tönt wieder nach irgendwie Druck und so. Nein, er hat gesagt, hier ist sie. Schau mal, ich habe sie mal so geformt. Sie ist eine Leihgabe. Mach was draus. Mach was draus. Wir können aus unserem Leben Gutes machen oder weniger Gutes machen. Wir sind nicht einfach vorbestimmte Maschinen, die keinen anderen Zweck erfüllen können als klack, 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 klack. Sondern wir können gestalten. Wir können kreativ sein. Das Leben wurde uns dafür geschenkt. Wir haben Talente, Fähigkeiten, Potenzial, auch materielle Möglichkeiten, die einen mehr, die anderen weniger. Und der Punkt ist nicht, dass wir alle gleich viel Talent oder Intellekt oder Kreativität haben. Der Punkt ist, dass das, was wir haben, dass wir es einsetzen und dass wir in der Gemeinde einander helfen, ergänzend dieses Potenzial, das Gott gegeben hat, auch für sein Reich zu brauchen. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, einen Satz von den Mennoniten im Nordosten der USA, sind ja alles Täufer-Nachfolger, die ja geflohen sind, weil sie in Europa verfolgt wurden. Und die haben dort Kolonien gebildet und waren vor allem Landwirte. haben sehr große Ländereien auch bearbeitet, haben was gemacht aus diesem Land und so. Und einer ihrer Sätze ist: Wir haben das Land nicht von unseren Vorfahren geerbt, sondern von unseren Nachkommen entlehnt. Und ich finde das einen wunderschönen Satz. Gott hat uns das Leben ausgeliehen. Es gehört eigentlich gar nicht uns. Wir können was machen damit. Und in der Ewigkeit geht das Leben zurück. Und das, was wir ausgeliehen haben, hat etwas produziert, hat ein Resultat gebracht. Und dieses Resultat ist für uns Christen eigentlich nichts anderes als möglichst nah an dem zu leben, was Gott mit uns machen will. Und Freunde, wenn ich das sage, dann müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir geistlich gesehen in einem fremden Land leben. Und ich liebe diese Welt. Ich bin ja halber Italiener und habe da diesen Genussfaktor in meinen Genen mitbekommen. Und ich liebe schöne Tage, ich liebe warme Tage, ich genieße die Möglichkeiten, die wir hier haben, mit Menschen zusammen zu sein, kreativ zu sein, etwas zu machen, alles wunderschön, alles wunderschön. Aber letztlich sind wir in einem fremden Land. Die Ewigkeit wartet auf uns. Und die Bibel sagt es so schön, wir sind Himmelsbürger. Also wir sind wie? In einem fremden Land, aber Bürger sind wir eigentlich nicht von hier, sondern wir sind Himmelsbürger. Und im ersten Petrusbrief wird ein anderes Bild gebraucht für diesen Ewigkeitsbezug. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Und jetzt kommt der schöne Ausdruck: nur auf einer Durchreise. Nur auf einer Durchreise. Und genießen wir diese Durchreise, machen wir in dieser Durchreise so viele Dinge wie nur möglich, aber sind wir uns bewusst, wir sind auf einer Durchreise. Und darum geht es auch nicht darum, möglichst viel Spaß zu haben. Es ist schön, Spaß zu haben. Aber es gab ja ein Buch von einem christlichen Autor, Peter Hane, Schluss mit Lustig hat das Buch geheißen. Hane ist ein sehr überzeugter Christ. Und er hat dort darauf hingewiesen, wie eng und wie kurzsichtig das Hauptziel, Spaß zu haben, eigentlich ist. Es ist ein Aspekt, aber es darf nicht das Hauptziel sein. Wir brauchen ein sinnorientiertes Leben. Und ein sinnorientiertes Leben besteht darin, dass wir Gott kennen, den Erschöpfer dieser Welt, den Erfinder des Lebens, dass wir so nah wie möglich an ihm sind, dass wir seine Prioritäten nicht außer Acht lassen. Und ich bin ein einfacher Mensch. Ich liebe auch Einfachheit und ich neige dazu, komplizierte Dinge auf möglichst einfache Parameter runterzubrechen, wobei mir das nicht immer gelingt, weil es so viele komplizierte Dinge gibt, die ich nicht begreife, dann kann ich es auch nicht einfacher machen. Aber dieses Ziel, die Ewigkeit und Gott vor Augen zu haben, hilft uns, das Leben einfacher zu leben. Gott hat uns 10 Gebote gegeben. 10. Jetzt überleg dir mal diese 10 Gebote. Gut, du kannst als Christ die ersten 4, klar, die sind alle geistlich bezogen, aber nimm mal die anderen 6 Gebote. Ohne christlichen Hintergrund. Nur einfach, du sagst, ab morgen hält sich jeder Mensch auf dieser Welt an diese Gebote. Freunde, wir könnten die Polizei abschaffen. Wir hätten den größten Teil der Beziehungsprobleme nicht mehr. Und. 10 Gebote muss die mal wieder durchkauen. Also nicht die Bitternis hochkommen lassen, sondern 10 Gebote durchkauen. Muss die mal wieder durchkauen. 10 Gebote. Uns hat mal jemand gesagt, die Verordnung der EU zum Import von Karamellbonbons hat 1500 Paragraphen. Und Gott hat uns für das Leben auf dieser Welt 10 Gebote gegeben. Und wenn wir diese 10 Gebote ernst nehmen, Freunde, wir haben ein einfacheres Leben, ein sinnerfülltes Leben, ein ruhiges und in Frieden gebettetes Leben. Es führt zu gesünderer Zeiteinteilung. Das heißt, wir sollen 6 Tage arbeiten und einen ruhen, ist ein Befehl des Erfinders, weil er nicht will, dass wir rumgehetzt sind und keine Zeit haben. Wir haben Zeit für die Arbeit und Zeit für die Freizeit und Zeit für die Familie und so weiter. Und weil diese Ewigkeit in unserem Herzen ist, sind wir auch nicht gefangen von all den Dingen, die auf diese Welt allein bezogen sind. Sondern wir investieren auch ein Stück in diese Ewigkeit. Du sitzt heute Morgen hier, du könntest auch vor dem Fernseher hocken oder im Bett liegen oder brunchen oder irgendetwas, aber du bist hierher gekommen und hast etwas investiert in die Ewigkeit, den Blick auf Jesus zu richten, Abstand zu nehmen von der Woche, Frieden zu tanken, wieder neu dich auszurichten auf diesen Herrn mit seinem Ewigkeitsbezug, mit seinen einfachen Lebensprinzipien, die unser ganzes Leben in Frieden und in Sinnhaftigkeit festhalten können. Versteht mich recht, ich möchte nicht aufrufen zu einem Leben, das man nur in der Ewigkeit leben will. Wir leben auch hier und Gott will, das ist das Schöne an Prediger 3, der Mensch hat gelernt, es sich wohlgehen zu lassen, zu essen, zu trinken, das Leben zu genießen. Und was sagt die Bibel? Auch das ist gut. Aber das allein ist nicht gut, weil es uns gefangen hält und die wichtige Dimension der Ewigkeit aus den Augen verschwinden lässt. Und wenn wir die Sicht für die Ewigkeit haben, investieren wir auch, dass Menschen, die die Ewigkeitssicht noch nicht haben, diese bekommen können. Und ich meine hier jetzt nicht eine Wahnsinnsaktion und so, sondern wir leben mit diesem Gott und wir sagen, Herr, hast du mir heute eine Möglichkeit, in den Kontakten, die ich habe, in den Menschen, die ich kenne, etwas von diesem Ewigkeitsbezug, etwas von dieser Liebe, etwas von dieser Vergebung, etwas von dieser Befreiung, etwas von dieser Einfachheit, jemand anderem weiterzugeben und zu teilen, damit der den Blick auf die Ewigkeit letztlich erhalten kann. Freunde, ich wünsche euch, dass dieser Ewigkeitsbezug euer Leben prägt, euer Leben bereichert, euer Leben immer wieder in den Bahnen des Erfinders hält und euer Leben sinnhaft und wertvoll macht. Es ist wertvoll, euer Leben. Es ist sehr wertvoll. Und dafür können wir Gott dankbar sein und mit diesem Leben sorgsam umgehen und es gestalten, möglichst nahe